Contemporary Past, die Vergangenheit in der Gegenwart. Der Podcast über prähistorische Archäologie, Geschichtspolitik und historisch-politische Bildung. Hallo und herzlich willkommen zu Contemporary Past. In den letzten zwei Folgen haben wir uns ziemlich viel mit den Hintergründen der prähistorischen Archäologie im Zusammenhang mit politisch-ideologischen Erzählungen auseinandergesetzt. Und dort haben wir auch schon mal angerissen, dass wir versuchen, im Rahmen des Projekts Lab für Demokratie Bildungsformate zu schaffen, in denen mit diesen Narrativen gebrochen werden kann. Und Formate zu entwickeln, die diese Erzählung dekonstruieren. In dieser Folge habe ich meine Kollegen vom Waldritter e.V. mit dabei. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch auch direkt an und stellt euch doch mal kurz vor. Wer seid ihr? Was macht ihr so?
Hallo Ferenc, mein Name ist Biene Scheler. Ich arbeite für die Waldritter, gerade im besagten Projekt. Also das Projekt heißt Aktiv gegen Rechts. Ist gefördert von vom Demokratie-Leben-Projekt, also vom Bundesministerium für Familie. Und in dem Projekt geht es darum, mit Jugendlichen, die eine Affinität zu Rechtspopulismus haben, gemeinsam zu arbeiten. Genau. Im Rahmen der Waldritter bin ich Bildungsreferentin und arbeite da auch schon länger im politischen Bildungsbereich.
Genau, ich bin Dennis Lange. Ich arbeite mit meiner Kollegin Sabine auch im Demokratie-Leben-Projekt. Die letzten Jahre ein bisschen intensiver, jetzt gerade ein bisschen weniger und widme mich jetzt nebenbei noch dem Thema Bildung nachhaltige Entwicklung. Und dem Thema, wie man sich einer global gerechteren Welt nähern kann. Und wir versuchen da neue Formate zu entwickeln. Ich bin aber grundsätzlich in den Formaten der Waldritter schon sehr vertraut, habe den Verein mitgegründet vor jetzt 13 Jahren, glaube ich. Und genau, bin deshalb schon sehr lange mit dabei und beschäftige mich viel auch mit dem Thema Rechtsextremismus und Prävention. Genau, und bin sehr vertraut auch mit dem Projekt mit der Sabine und freue mich, dass ich mit euch irgendwie heute Abend reden kann.
Ja, sehr schön. Dann vielen Dank für diese kurze Vorstellung. Wir haben jetzt schon ein paar Mal den Verein Waldritter e.V. erwähnt. Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz umreißen, um was für einen Verein es sich hierbei eigentlich handelt, weil ich glaube, einige Zuhörer haben erstmal noch nicht direkt eine Vorstellung davon.
Ja, der Waldritter e.V. Ist erstmal ein Träger der außerschulischen nonformalen Bildungsarbeit und hat gleichzeitig eine Sparte für erlebnispädagogische Walderfahrungs-Naturprojekte. Gleichzeitig beschäftigt sich der Waldritter e.V. noch mit anderen Schwerpunktbereichen. Wir machen zum Beispiel Gedenkstättenfahrten, es gibt Medienprojekte. Also im Prinzip sehr viele verschiedene Ausrichtungen, was davon damit zusammenhängt, dass in den vergangenen Jahren sehr viele sehr spannende Leute bei den Waldrittern angefangen haben zu arbeiten. Und ich glaube, was aber so der Kern ist, was uns eigentlich bei allen Projekten oder bei fast allen Projekten eint, ist, dass wir versuchen, mit narrativen Formaten, mit Emotionalisierung zu arbeiten und versuchen, irgendwie einen spielerischen Zugang zu finden zu Themen und darüber einen Weg zu bahnen, wie wir gesellschaftliche Aushandlungen auch ermöglichen können.
Okay, vielen Dank für diesen Einblick. Es ist schon hochgradig spannend, dass man so ein performatives, aber auch handlungsorientiertes Methodenspektrum letztendlich dann auch aus dem Live-Rollenspiel dann ableiten kann. Das zeigt eigentlich sehr schön, dass das ein vielleicht sehr nerdiges Hobby dann doch ein ganz schön großes Potenzial in sich trägt. Nun machen wir vielleicht den Schwenk zu dem Projekt Aktiv gegen Rechts. Wie würdet ihr jetzt erstmal so ganz kurz die Idee oder den Hintergrund zu diesem Projekt zusammenfassen? Also ich meine, wir haben ja dort auch Themenbereiche, die jetzt beispielsweise Geschichte, prähistorische Archäologie und so weiter berühren. Wo sind denn da letztendlich auch so die Verbindungslinien? Also wie kann man eine Verbindungslinie zwischen diesen zwischen Themen, die in der Vergangenheit liegen, die jetzt auch schon weit in der Vergangenheit liegen, wie Wikinger und Germanen und sowas, denn hin in ein modernes Bildungs, in ein modernes Bildungsprojekt ziehen?
Naja, also die Grundidee war eigentlich gar nicht so kompliziert. Also es gab so mehrere Impulse, die auf einmal zusammengekommen sind, als wir das Projekt entworfen haben. Und eins davon war, dass wir gesagt haben, naja, wo sind denn diese rechtsaffinen Jugendlichen, von denen wir oft reden? Dass wir sagen, okay, es gibt einen Rechtsruck und es gibt Jugendliche, die sich interessieren für diese Themen. Und wir haben uns so gedacht, so naja, die sind ja nicht weltfern, die sind ja nicht irgendwo versteckt, sind ja nicht irgendwie in der hohlen Erde oder auf der dunklen Seite des Mondes, sondern die sind ja auch in der Gesellschaft. Und wenn man in Jugendzentren reingeht und mit Leuten spricht, die in direkter Beziehung sind mit Jugendlichen, dann können die sehr gut sagen, welche Gedankenwelten die gerade so verfolgen und was die Themen sind und wofür sich Menschen interessieren. Und eben auch, wo bestimmte Tendenzen sind, sich diesen rechten Themen zu nähern. Und das war so ein bisschen Initialzündung, dass wir gesagt haben, es gibt also eine Möglichkeit, an offiziellen Orten und an öffentlichen Treffpunkten und in Jugendzentren auch einen Zugang zu kriegen für ein breites Spektrum von Jugendlichen. So, und haben wir gesagt, naja, wenn man sich jetzt diese Bildwelle anguckt, wiederum, also, und das ist gerade eine große Welle mit irgendwie der Vikings-Fernsehserie und mit Valhalla, Assassin's Creed, ist gerade das Thema Wikinger super präsent gewesen. Und wir haben gesagt, so, na, warum wollen Leute das machen? Also warum wollen Leute sich vorstellen, sie sind Wikinger, sie verteidigen sich selber mit dem Schwert, sie sind in einer starken Gemeinschaft, die sehr von Urtümlichkeit und von so sehr basalen Kommunikationswegen und sehr direkten Auseinandersetzungen bestehen. Inwieweit passt das in eine Zeit, die gerade von großen Herausforderungen geprägt ist und die von großen Umbrüchen auch geprägt ist, also in verschiedenen Dimensionen? Und wie wollen wir uns dem nähern? Und der erste Impuls war, dass wir gesagt haben, naja, wir machen Spiele, wir kreieren Live-Rollenspiele und wir können emotionale Welten schaffen, wo Leute Wikinger spielen müssen und feststellen, ist vielleicht, wenn man sich die komplette Dimension und nicht nur, wir sind heldenhaft und wir springen von Bord und wir, weiß nicht, zerschellen unsere Feinde, sondern wir sind irgendwie super arm, wir irgendwie haben Hunger, wir sind kämpfen, um zu überleben, wir sind im ständigen Konflikt, dass wir Menschen auf eine Art und Weise begegnen, die wir ihnen vielleicht nicht begegnen wollen, dass wir in persönlichen und moralischen Konflikten sind. Das alles waren Ideen, wo wir gesagt haben, das könnten wir in Spielen machen, so um zu zeigen, wie blöd das ist. Und haben dann gedacht, so, naja, aber irgendwie ist es ja auch ein blöder Weg, zu sagen, oh, wir zeigen jetzt Leuten, von denen wir denken, dass sie rechtes Gedankengut haben, wie man sich nicht verhält, damit sie dann merken, aha, okay, das ist wirklich blöd, was wir denken. So, weil so funktionieren Menschen einfach nicht. So, und das haben wir gesagt, naja, wir brauchen halt emotionale Spielformate, die diese Bildwelten aufgreifen und die gleichzeitig eine Offenheit haben für verschiedene Milieus, für verschiedene Ansichten, für verschiedene Ideen, die miteinander in Berührung kommen. Die aber erstmal da sind, um gemeinsam ein Spiel zu spielen. Die erstmal da sind, um vielleicht auch irgendwie einen Polsterwaffenkampf zu machen und sich zu messen. Die auch dafür da sind, irgendwie in einem Zelt zu sein, am Lagerfeuer zu sitzen. Und die gleichzeitig aber auch dabei aushandeln, so wie ihre Vorstellung Vergangenheit ist. Und das war, glaube ich, jetzt noch der dritte Punkt, dass wir gesagt haben, naja gut, wir können Jugendliche adressieren, die unterschiedliche Vorstellungen haben. Wir haben die Methode, um sie zusammenzubringen. Wir brauchen aber noch, und das ist jetzt der Punkt, wo du ja auch ins Team gekommen bist, Ferenc, nochmal ein Wissen über diese Zeit. So, und haben dann sehr schnell festgestellt, dass nochmal in der Auseinandersetzung mit Geschichte eine interessante Dimension reinkommt, die sowohl die Ideologie von bestimmten Gruppen als aber auch unsere eigene Vorstellung davon, wie wir jetzt zusammenleben, sehr stark beeinflusst. weil die Art und Weise, wie Geschichte transportiert wird, indem wir uns Vikings angucken und indem wir Valhalla Assassin's Creed spielen, ist wahrscheinlich historisch sehr vage oder beziehungsweise ungenau, sagen wir mal, im besten Fall. Und das ist wahrscheinlich noch höchst übertrieben. Da kam für uns nochmal die Frage rein, wie sind denn unsere Zugänge zur Geschichte? Wie verstehen wir denn irgendwie die Tradition, in der wir auch leben? Was begründen wir denn darauf? Also bin ich seit 800 Jahren Wikinger im Herzen und weiß es auch. Und seit dieser Zeit haben nur Wikinger hier gelebt in Deutschland. Oder ist das vielleicht ein Narrativ? Und ich identifiziere mich ganz anderen Dingen. Ich identifiziere mich mit Europa oder ich identifiziere mich mit der Nachbarschaft, in der ich lebe. Und ich identifiziere mich mit Leuten, die Lab machen überall auf der Welt. So. Also es ist immer auch eine Aushandlung über, wie verstehe ich meine Tradition? Wie weit beeinflusst das mein jetziges Leben? Und wie möchte ich mit anderen Leuten zusammenleben?
Ja, genau, sehr schön, genau. Und ich glaube, was auch noch ein Punkt ist, dass in diesen völkischen oder rechtsextremen Erzählungen wird sehr häufig versucht, über Vergangenheit dieses generationenübergreifende Wir herzustellen, das du ja auch letztendlich jetzt gerade eben schon mit beschrieben hast. Und dieses Wir basiert ja letztendlich auf einer Erzählung, die halt eben jetzt beispielsweise im skandinavischen Frühmittelalter fußt, obwohl wahrscheinlich hier im deutschen Mittelgebirge es nie wirklich eine Wikinger-Siedlung gegeben hat. Um halt mal mit den Fallstricken, die mit diesem Begriff zusammenhängen, jetzt mal davon mal ganz abgesehen. Biene, wie siehst du das? Glaubst du, hättest du noch was zu ergänzen zu dem, was der Dennis gesagt hat? Oder hast du noch so einen persönlichen Zugang zu dieser Thematik irgendwie, die dich auch motiviert, letztendlich an so einem Projekt teilzunehmen, daran zu arbeiten und so viel Zeit da reinzugeben?
Viel zu ergänzen zu dem, was Dennis gesagt hat, habe ich nicht, weil ich glaube, er hat das sehr gut erklärt. Meine persönliche Motivation war, dass ich in einem Jugendzentrum gearbeitet habe und dass wir so Jugendliche hatten. Also was heißt so Jugendliche? Wir hatten Jugendliche, die ein antidemokratisches Gedankengut haben, in verschiedenen Formen. Es hat sich aber nie jemand getraut, darüber zu sprechen, weil das natürlich ein schlechtes Bild auf die Einrichtung wirft, was erstmal Quatsch ist. Das heißt, ich habe gedacht, und das war nochmal eine Motivation, herzugehen und zu sagen, okay, lass uns doch mal Jugendzentren ansprechen und mit ihnen darüber reden und erstmal offen gucken, wie sieht das denn aus, wie ist denn der Aushandlungsprozess bei euch, habt ihr das, habt ihr Probleme mit verschiedenen Jugendgruppen auch in eurem Jugendzentrum und mögt ihr euch nicht in unser Projekt andocken? Und das hat erstmal gar nicht funktioniert, weil als das Projekt startete, Corona kam und die Jugendzentren alle keine Jugendlichen mehr hatten, aber jetzt in der Zeit, wo man wieder was machen darf, wo es besser wird, haben wir tatsächlich auch kooperierende Jugendzentren gefunden, die gesagt haben, ja genau, und das ist unser Problem. Und wir haben eigentlich niemanden, mit dem wir darüber sprechen können. Und mit denen wir auch unsere Problematiken austauschen können. Und das ist eine sehr hohe Motivation. Auch nochmal das, was Dennis sagte, diese verschiedenen Jugendliche zusammenzubringen. Und das Gute ist, wenn man auf Jugendzentren oder wenn man an Jugendzentren oder Jugendgruppen, muss jetzt kein Jugendzentrum sein, also wenn man an Jugendgruppen herantritt und was versucht mit denen zu machen, bekommt man von den Jugendlichen diesen Beziehungsvorschuss, weil sie ja schon jemanden dabei haben, dem sie vertrauen und der mitzieht und der sagt, hey, das ist cool, was die machen und das ist ein schönes Programm. Das heißt, wir müssen nicht 100% von Null anfangen, uns eine Beziehung mit den Jugendlichen aufzubauen, sondern wir bekommen von ihnen dadurch, dass wir diesen Andockpunkt haben, über eine Bezugsperson, die sie haben, schon diesen Vorschuss, was sehr schön ist.
Ich stelle es mir natürlich dann trotzdem jetzt dann auch schwierig vor, dann Jugendliche in ein Spiel zu bringen, das dass auf der einen Seite sich mit diesen Bildwelten auseinandersetzt, die jetzt zum Beispiel bei Vikings oder bei Valhalla aufgegriffen werden, die letztendlich zwar nicht, also jetzt quasi nicht in einem völkischen Sinne kreiert worden sind oder so. Also wir sind da ja wirklich im Bereich der Popkultur, der jetzt nicht explizit irgendwo etwas Politisches in sich trägt. Weil man auch darüber diskutieren kann, inwiefern das ein politfreier Raum ist, was ich eigentlich nicht glaube. Aber worauf ich hinaus will, ist, es war ja dann auch die Herausforderung im Projekt zu sagen, gut, was für Formate können wir mit Jugendlichen überhaupt spielen? Was für Geschichten wollen wir denn eigentlich erzählen? Es ist unglaublich faszinierend, wie breit aufgestellt dieses Projekt als Ganzes ist. Dass es ja die unterschiedlichsten Formate gibt, von kleineren bildungsbezogenen Minilabs, den Drama Games, bis hin auch wirklich zu größeren Jugendfreizeiten, wie das Wer seid ihr Wikinger, das dann in Oerlinghausen stattgefunden hat. Und dann würde ich jetzt mal nochmal den Bogen schlagen zu dem Format Strandhöck. Dabei handelt es sich ja um ein Live-Rollenspiel, welches ganz gezielt dieses skandinavische Frühmittelalter aufgegriffen hat und wir ein Spiel geschrieben haben, welches ja auch in dieser Epoche stattgefunden hat. Ich denke, was dem Spiel gut getan hat, war, dass wir sehr hohen Wert darauf gelegt habe, dass es möglichst authentisch wirkend ist. Ne? Also dass wir gesagt haben, gut, es gibt einen Leitfaden, was die Kostüme angeht. Wir haben ein kleines Mittelalterdorf gebucht, um dieses Spiel durchzuführen im letzten November. Und jetzt wäre meine Frage an euch nochmal, also ich habe mehrere Fragen. So die erste Frage wäre, wir haben ja im Vorfeld der Veranstaltung auch eine Umfrage durchgeführt. Jeder Teilnehmer hat ja letztendlich bei der Anmeldung mal Angaben machen. Also wir haben Fragen gestellt, wo es darum ging, wie ist dein Zugang zur Wikingerzeit? Was verbindest du damit? Was erwartest du dir von einem Live-Rollenspiel im Wikinger-Setting? Was möchtest du auf gar keinen Fall dort haben? Und so weiter. Denkt ihr, dass was denkt ihr über diese Umfrage? Glaubt ihr, die hat uns dann da auch in der Spielvorbereitung dann nochmal weitergebracht?
Darf ich noch mal einen Schritt zurückgehen und einen Teil vorher anfangen? Ich glaube, das brauchen wir kurz fürs Verständnis. Also Strandhöck war ja ein Spiel, was schon 2020 durchgeführt werden sollte, was aber verschoben wurde aufgrund der Corona-Pandemie und was wir dann tatsächlich erst 2 Jahre später durchgeführt haben. Ich glaube, insgesamt wurde es 2-mal verschoben und beim 3. Mal konnten wir es dann endlich stattfinden lassen. Das Spiel ist entstanden zusammen mit den Weltenspielern und die allererste Herausforderung, die wir hatten, war die Lapenden, die sehr viel Erfahrung haben in diesem Bereich, im Gegensatz zu uns, deswegen wollten wir das ja in Kooperation machen, weil da sehr viele Leute waren, die sich sehr gut mit diesem Thema auskennen, die schon sehr lange dieses Setting bespielen und die auch einen wissenschaftlichen Kontext oder einen wissenschaftlichen Blick darauf haben. In diesem Verein arbeiten oder da Arbeit machen und wir haben das in Kooperation gemacht. Und die erste Herausforderung war, diese Menschen davon zu überzeugen, das mit uns zu machen. Weil die haben gesagt, ihr wollt ein Bildungs-Live-Rollenspiel machen, das macht uns unser Spiel kaputt. Also Bildung und Lab, wir wollen einfach spielen und eine nette Zeit haben, aber wir wollen nicht mit euch ständig darüber diskutieren und wir wollen schon gar nicht in so eine rechte Ecke gedrückt werden, weil das sind wir nicht. Da haben wir, also das war ein sehr langer Annäherungsprozess, den wir dann hatten und das war sehr gut, weil wir halt diese Zeit, die das Spiel nicht stattfinden konnten, auch dazu nutzen und aus dieser Sicht sind ja dann auch die Fragen entstanden, die wir an die Teilnehmenden gegeben haben. Also das heißt, aus diesem Prozess, den wir vorher hatten, mit den Entwicklerinnen des Spiels, was wir zusammen gemacht haben, haben wir diese Fragen abgeleitet, weil das Fragen waren, die uns natürlich auch in der Vorbereitung beschäftigt haben. Und haben dann diesen Katalog erstellt, um ihn an die Teilnehmenden zu senden. So, also das wollte ich nur noch mal wie zur Erklärung. Dennis, magst du dann vielleicht jetzt ergänzen?
Ja, also genau, es ist spannend, dass wir gerade jetzt im Bereich von so etablierten Live-Rollenspielern, möchte ich mal sagen, die längere Zeit Frühmittelalter bespielen, dass wir eigentlich gar nicht neue Themen angestoßen haben ausschließlich, sondern dass wir einfach nur nochmal den Vorteil haben, dass wir aus unserer Perspektive als politische BildnerInnen natürlich nochmal eine andere Wahrnehmung darüber haben, wie laufen bestimmte gesellschaftliche Prozesse ab, was sind Fragen, die sich daraus für das Zusammenleben auch ableiten. Und das war spannend, halt aus diesem Fragebogen, was erwartest du von einem historischen Lab, irgendwie mit diesem politischen BildnerInnenblick drauf zu gucken und zu sagen, aha, was können wir denn daraus auch nochmal so für Themen rausziehen, die offensichtlich im Spiel schon vorhanden sind und die zum Teil auch sehr kontrovers verhandelt werden, auch schon unter SpielerInnen. Also gerade wenn es darum geht, wie sollen Geschlechterrollen dargestellt werden, wie ist eine Vorstellung von historischen Geschlechterrollen, wie möchten wir diese darstellen, gibt es da Hierarchien, gibt es da Abhängigkeiten, gibt es da auch Beziehungen, die vielleicht irgendwie schwierig sind und die auch schwierig sind darzustellen oder irgendwie schwierig sind auch auszuhalten. Da war ganz viel darüber, wer hat Macht, wer hat Ohnmacht im Spiel, Momente. Es gibt religiöse Momente, wo man sagt, naja gut, es stößt immer wieder in dieser Zeit auch Christentum auf irgendwie so nordischen, volkstümlichen Glauben. Es gibt immer wieder die Frage, wenn wir historische Ereignisse darstellen, was ist richtige Darstellung und was ist falsche Darstellung, so falls man das überhaupt sagen kann. Und gerade in Leuten, die historische Szenarien darstellen, gibt es immerwährend Auseinandersetzungen darüber, ist das, was ich mir als Kleidung oder als Kostüm anziehe, ist das historisch belegt? Gibt es dafür Quellen? Habe ich mir das ausgedacht? Kommt das aus dem Film? So, und das war für uns auch sehr spannend zu sehen, wie viel Mühe machen sich Leute auch irgendwie zu forschen nach bestimmten historischen Vorlagen oder auch nicht. Also gibt es Leute, die sagen, ist mir eigentlich egal, sieht cool aus und ich sieh's an. Oder sind es Leute, die sagen, ah nein, ich habe aber hier nochmal extra den Stein besucht, wo irgendwie die Römer irgendwas über die nordischen Stämme drauf gemeißelt haben. Und daraus mache ich jetzt, daraus leite ich das jetzt ab. Und das ist ein interessantes Set von so ungefähr 10 Fragen geworden, wo wir gesagt haben, das sind so die Sachen, die wir rauskristallisieren und die für uns auch irgendwie interessant sind. Bis hin so zu einem Punkt, der jetzt natürlich eigentlich mit diesem historischen Thema weniger zu tun hat, der aber für dieses Lab-Thema ganz entscheidend ist, nämlich wie funktionieren diese Auswahlungsprozesse auch in Spielgruppen? Weil das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass es da nochmal eine Eigendynamik gibt von Freundeskreisen, die sich gemeinsam für diese Spiele anmelden, für Jugendgruppen, für verschiedene, also für Gruppen im Prinzip, die natürlich auch irgendwie bestimmte ideologische Sprecher haben, was die historische Authentizität angeht, von den Leuten, die vermeintlich am meisten wissen, oder auch aber Leute haben, die einen besonders großen Einfluss haben, die Gruppe zusammenzuhalten oder irgendwie auch entscheiden, wo man so hinfährt und was man so machen will.
Und um nochmal auf diese Fragen auszugehen, also es haben sich bestimmte Sachen ergeben, nämlich einmal ging es um Authentizität und da waren sich alle eigentlich sehr einig, dass das ein wichtiger Aspekt ist, so. Dass man gerne versuchen möchte, authentisch darzustellen, wo sie sich aber nicht einig waren, und das ist ganz spannend, was denn Authentizität bedeutet für sie. Das ging sehr weit auseinander. Also für viele ging es über Gewandung und Darstellung. Aber für andere ging es vielmehr um die Ausrüstung, also gab es das zu der Zeit, in der wir spielen, wie ist der Schnitt dieser Kleidung und wie ist das im Gegensatz zu Filmen und Serien, also dieser Aushandlungsprozess und inwieweit man da in die Tiefe geht, da waren sich Leute sehr, sehr, sehr unterschiedlich und sich nicht einig, was jetzt noch okay ist und was nicht. Was auch spannend war, wir haben über Geschlechterrollen geredet und wie es aussieht. Und da ging es einmal um extrovertierte Männlichkeitsvorstellungen, wie das ist. Und da gingen die Meinungen auch sehr auseinander. Nämlich die einen, die sagen, sie nutzen diese Form, um das Ganze auch irgendwie extra und bewusst darzustellen, um eine überzogene Darstellungsform zu haben, um das auch zu konterkarieren. Und andere, die gesagt haben, ja, sie wissen das und eigentlich finden sie das nicht gut und mögen das nicht. Und eigentlich ist es eine Gefahr, dass man passiv in diese Rolle gedrängt wird. Das waren so zwei Pole, die wir hatten. Wir haben noch über ganz viele Sachen gesprochen und ausgewertet. Es ging auch um historische Gemeinschaften, also was daran wichtig ist, wie man das sieht und was Leute daran gerne mögen. Auf einen Punkt wollte ich aber noch gerne eingehen und das ist auf die Deutungshoheit. Das haben wir abgefragt. Da ging es darum, ich bin gerade nicht hundertprozentig, wie die Frage formuliert war, aber es ging darum, wer entscheidet denn im Spiel, was richtig und was falsch ist und wer darf entscheiden, wie das Ganze dargestellt wird. Und ein Großteil der Befragten hat gesagt, dass sie da eine anführende Person in ihrer Gruppe ausschlaggebend finden. Also, dass sie sich im Vorfeld über dieses Thema einigen, das besprechen und dann im Spiel aber der Anführer oder die Anführerin, je nachdem, das entscheidet bzw. entscheiden darf, das ist richtig, das ist falsch, so machen wir das und dann würden alle mitziehen. Den meisten war aber sehr wichtig, nochmal zu betonen, dass sie das eigentlich vorher, also nicht im Spiel, sondern außerhalb des Spieles in ihrer Gruppe besprechen und da auch Abstufung sagen. Also, dass sie sagen, die Handlungen würden wir nicht vornehmen im Spiel, auch wenn sie vorkommen. Oder das gehört nicht mit, dieser Aspekt gehört nicht mit zu unserem Spiel, das wollen wir nicht bespielen. Das war ganz spannend. Also, dass es quasi einen Aushandlungsprozess in der Gruppe vor dem Spiel geht und aber im Spiel selber sie einen Entscheidungsträger haben und dann mitziehen würde. Und er würde im Spiel halt entscheiden, was richtig und was falsch ist.
Es gibt zwei witzige Dinge noch, die man vielleicht belabt, bevor wir jetzt auf die Inhalte von Strandhök eingehen und was da genau passiert ist. Es gibt zwei Inhalte von LARP, die spannend sind, sich anzugucken. Das eine ist, dass LARP ein Spielformat ist, wo es keine Zuschauenden gibt. Also anders als beim Theater sind alle Leute dabei. So, das heißt gleichzeitig, wenn man sich jetzt so ein LARP angucken möchte, aus einer bisschen wissenschaftlichen Sicht, dass es schwierig ist, natürlich zu sagen, so, wie mache ich das jetzt? Wie gucke ich mir das Spiel so an, dass ich erfasse, was da passiert? Weil es ist ein höchst dynamisches Spiel. Verschiedene Gruppen, verschiedene Leute sind an verschiedenen Orten, erleben verschiedene Dinge, haben ein sehr individuelles Spiel. Wenn man sie nachher fragen würde, haben sie sehr unterschiedliche Spielerfahrungen gemacht, die auch sehr unterschiedlich bewertet werden. Das heißt, irgendwie für eine Auswertung von so einem Spiel, so, und das war ja ein bisschen die Idee, zu gucken und zu sagen, wie können wir denn dieses Spielformat auch auswerten und wie können wir das denn für uns auch in so eine Art Evolution reinbringen, ist es gar nicht so leicht. Weil entweder man spielt mit, um zu erfahren, was es bedeutet und irgendwie diesen emotionalen Zugang zu haben zu dem Spiel und damit bei zu sein, oder man beobachtet es, um nicht Einfluss zu nehmen durch die Art und Weise, wie man nämlich selber spielt. Und dann ist es aber schwierig mitzukriegen, was so emotional in bestimmten Situationen vorgehen. Das heißt, das ist immer so eine Gratwanderung, was gar nicht so leicht ist und wo wir verschiedene Sachen auch ausprobiert haben, zu gucken, wie kriegen wir jetzt eine Rückmeldung über das Spiel, wie das läuft, wie greifen wir auf Leute zu. Das zweite Witzige, was irgendwie beim LARP ist, ist eigentlich geht es ausschließlich darum, dieses Spiel zu haben. Also meine reale Person bleibt eigentlich zu Hause. Sobald ich auf dem Gelände bin, ich ziehe meine Kostüme an und bin in meiner Rolle. Vielleicht gibt es abends mal so ein Zweiergespräch im Lagerfeuer, wo ich mal irgendwie mit meinen guten Freunden darüber rede, was gerade so passiert. Aber eigentlich sind wir ständig in der Rolle. Gleichzeitig haben wir aber als politische BildnerInnen natürlich den Anspruch, dass wir sagen, es muss Reflexionsräume geben. Also wir möchten, dass diese Spielerfahrungen nicht bei der Erfahrung bleiben, sondern dass wir sie in den Kontext setzen und dass wir versuchen, ins Gespräch zu kommen über die gesellschaftlichen Aushandlungen, die sowohl innerhalb des Spiels, aber auch als Auswirkung des Spiels stattfinden. Und da haben wir sehr lange auch daran gearbeitet, zu gucken, wie können wir Räume schaffen, wo Leute bewusst über ein bestimmtes Thema reden, was wir in dem Spiel sehen oder was wir im Spiel angelegt haben oder wo wir auch bestimmte Szenen kreiert haben, die genau auf dieses Thema referenzieren. Und da auch mit Formaten sehr viel rumgespielt, wie so Auswirkungen stattfinden kann.
Was ja letztendlich tatsächlich sehr gut funktioniert hat, wenn wir uns mal dran erinnern, dass wir nach dem Spiel einen am Sonntag dann angeboten haben, eine Reflexion angeboten haben, die aber quasi auf freiwilliger Basis und dass so ziemlich jeder Teilnehmende, der da war, sich auch an dieser Runde beteiligt hat. Das war faszinierend zu sehen. Also hat man ja dann doch ist ja dann dieser Plan zu sagen, gut, man redet auch über das, was ich als reale Person erfahren habe im Rahmen eines Live-Rollenspiels. Ich möchte darüber reden, ich möchte mich austauschen, ich möchte mich mit meinen Mitspielenden austauschen, ich möchte irgendwie da halt einfach mal all das loswerden, die Emotionen und all das, was mich halt dann irgendwie die letzten Tage dann beschäftigt hat. Und da war der Ansatz zu sagen, gut, anstatt dass die Leute letztendlich am Telefon oder auf dem Nachhauseweg beim Fastfood oder so darüber reden, bieten wir doch einfach einen Raum. Und das wurde erstaunlich gut genutzt und wir haben lange, sehr lange mit den Leuten gesprochen. Das war faszinierend zu sehen. Was ich glaube, über die Inhalte sollten wir auf jeden Fall auch gleich nochmal reden, weil ich glaube da, um nochmal ein bisschen klarer herauszustellen, wie dieses Spiel denn am Ende dann wirklich ausgesehen hat, nach dem Ganzen, was wir bisher dann auch gehört haben, was auch letztendlich der Anspruch an so ein Spiel sein könnte. Was ich noch zu dem, was Biene gesagt hat, was mir noch in den Sinn gekommen ist, ich fand es sehr spannend, dass du nochmal diesen Punkt aufgemacht hast, diese Authentizität oder zumindest diese versuchte Authentizität, funktioniert sehr stark über die, ich nenne es mal über das Materielle, ne, dass halt versucht wird, diese Zeit anhand von Kleidung, anhand von Ausrüstung etc. letztendlich dann zu gestalten, aber die Authentizität in Bezug auf gesellschaftliche Verhältnisse, auf sozioökonomische Verhältnisse und so weiter findet nicht unbedingt in so einer Tiefe statt, sondern da wird ganz viel projiziert, da werden auch häufig dann so romantische Vorstellungen dann aufgegriffen, auch so dieses sich auch so ein bisschen so dieses sich zurückziehen in eine in so archaische Vorstellungswelten auf eine gewisse Art und Weise, ohne dass jetzt unseren Teilnehmenden, die ja letztendlich aus der eigentlichen Live-Rollenspielszene kam und jetzt keine Jugendlichen waren, mit denen wir dann da wirklich so ihre rechtsextremen Haltungen halt dann irgendwie bearbeiten wollen. Fand ich das dann trotzdem auch nochmal interessant, dass genau solche Themen dann aber in der Reflexion dann nochmal mit aufgekommen sind, dass man sich nochmal, okay, wie kann denn so eine frühmittelalterliche Gesellschaft überhaupt aussehen und funktionieren? Was eigentlich, glaube ich, ein ganz guter Brückenschlag ist zu dem eigentlichen Inhalt von dem Spiel. Wir hatten uns ja dann letztendlich überlegt, okay, wir wollen ein Wikinger-Spiel machen. Wie kann sowas aussehen? So diese klassischen Formate, wenn Menschen auf Live-Rollenspielen Wikinger darstellen, ist, wir sind irgendwie mit unserer Truppe unterwegs und kommen auf so ein Spiel und tragen diese sehr, ich sag mal, man könnte fast salopp sagen, diese etwas prolligen Anteile oder Klischees dieses Wikinger-Daseins halt dann irgendwie auch noch aus. Ne? Wir wollen kämpfen, wir sind rau, bei uns geht's halt auch mal, bei uns sind die Sitten halt auch dann vielleicht ein bisschen rauer, aber trotzdem gastlich und so weiter halt dann irgendwie. Ne? Und dann war die Idee zu sagen, gut, okay, wir bringen diese SpielerInnen in eine Situation, in der sie letztendlich auf Hilfe angewiesen sind. In der sie letztendlich nicht dann einfach sagen können, okay, wir haben hier im Prinzip unsere komplette Palette an Handlungsmöglichkeiten, sondern müssen auf eine Situation, in der wir in Not sind, reagieren. Und dann war es ja letztendlich so, dass wir gesagt haben, gut, wir haben eine kleine Gruppe, die solche Wikinger in Anführungsstrichen spielen darf, die eine Schiffsmannschaft darstellen, die aber Schiffbruch erlitten hatten und die selbst, die damit letztendlich an Land gespült worden sind und aller ihrer Habe entledigt wurden. Also sie hatten weder Ausrüstung, sie hatten keine Waffen, sie waren verletzt, nass, durchfroren und so weiter. Das war so die Ausgangssituation für diesen Teil der Teilnehmenden. Das war, und die andere Gruppe an Teilnehmenden bestand ja letztendlich aus rund 40 Menschen, die eine komplette Dorfstruktur im frühmittelalterlichen Irland dargestellt haben. Dafür haben wir ja letztendlich sowohl zum einen halt auch dann die Quellen bemüht, okay, wie kann so eine Gesellschaft aussehen mit diesen ganzen unterschiedlichen Kleinkönigreichen und auch vor allem diesem sehr komplexen Erbrecht, das es ja dann auch im Frühmittelalter noch gab, und haben das auch so in dem Moment so ein bisschen in den Fokus gerückt. Und dieses Dorf mit diesen 40 Leuten, die ja dann selbst dann halt auch mit all ihren Geheimnissen, all ihren Verbindungen untereinander zwischen Einzelpersonen, aber auch zwischen unterschiedlichen Haushalten und so weiter. Ich glaube, das war auch eine große Herausforderung während dieses Prozesses, dieses Spiel zu gestalten, dieses Dorf halt auch wirklich mit Hand und Fuß und möglichst eben authentisch wirkend auch auf dieser gesellschaftlichen Ebene halt dann irgendwie abzubilden und darzustellen und auch spielbar zu machen dann. Genau. Und ich denke, diese Ausgangssituation war, glaube ich, ein Schlüssel, um zu sagen, okay, wir brechen mit diesen Klischees der kämpfenden, tapferen, immer starken Wikinger, die alles halt dann irgendwie mit Kampf und Aggressivität lösen halt dann. Ne? Sondern dass sie halt letztendlich erstmal in einer hilfesuchenden Situation sich wiedergefunden haben. Genau, wie seht ihr das? Wie ist denn dann auch mal eure Perspektive auf dieses Game Design, also wie das Spiel dann als solches angelegt war?
Meine Perspektive ist ja auch, also du hast ja eine Verschiebung. Wir hatten ja einen sehr, sehr kleinen Teil und das waren alles jugendliche Teilnehmenden oder jüngere Teilnehmenden. Also ich glaube, keiner von diesem kleinen Teil, die Wikinger gespielt haben, war älter als 25. Also wir hatten auch noch welche dabei, die waren unter 18. Und die meisten dieser Gruppe, die meisten der Teilnehmenden haben das Dorf bespielt, was in dieses die Wikinger kamen, Schiffsbruch erlitten haben und mit nichts ankamen. Und das war auch noch mal für die eine große Herausforderung dieses Spieldesigns, nämlich im klassischen deutschen Live-Rollen- oder Freizeit-Live-Rollenspiel-Bereich hat jeder seinen eigenen Charakter, kommt mit dem an und bespielt den dann. Und wir haben quasi das einmal umgedreht und haben aus einer anderen Spielphilosophie den Leuten, die sich angemeldet haben, einen Charakter gegeben, die sie das ganze Wochenende gespielt haben, der auch kein Wikinger-Charakter war, sondern ein, wie du gerade erzählt hast, ein Dorf bespielt hat oder die in diesem Dorf wohnten. Das heißt, wir haben dieses Machtverhältnis quasi dadurch umgekehrt, dass wir nur eine sehr kleine Gruppe an Leuten haben, die reinkamen und alle anderen dieses Dorf bespielt haben. Und das war ein unglaublich schönes Erlebnis, fand ich, auch für alle anderen Teilnehmenden, weil es für sie was Neues war. Die meisten kannten das so nicht, also wirklich einen Charakter geschrieben zu bekommen und ihn eine längere Zeit zu spielen und die Motivation, die wir für die Charaktere rausgeschrieben haben oder auch einzelne Handlungsanweisungen, die es gab, beziehungsweise was das Ziel dieses Charakters ist, zu bespielen. Und das hat es, glaube ich, auch nochmal sehr, sehr spannend gemacht für die einzelnen Leute, weil es einmal ein Konzept war, das so in dem normalen LARP oder wie sie sonst LARP spielen, nicht passiert. Und ich bin überzeugt davon, dass das eine sehr gute Designentscheidung war, weil darüber konnten wir die Inhalte, die wir besprechen wollten, sehr gut einbringen. Sie kamen auf jeden Fall auf. Aus politischer BildnerInnensicht konnten wir so in der Reflexion die Sachen ansprechen. Das Spiel war komplett darauf hindesignt, darüber zu reden, die Reflexion so angelegt zu haben. Und die Spielenden, weil du sagtest, in der Reflexion waren wirklich alle da. Wir hatten sehr viel Angst im Vorfeld, dass das nicht so ist, weil wir gesagt haben, okay, wir können das nicht verpflichtend machen. Viele Leute sind eh skeptisch, was Bildungsinhalte im Lab angeht. Wir müssen das auf eine Freiwilligkeit, auf einer freiwilligen Basis stellen und schauen, dass wir das so angenehm machen, dass Leute wirklich darüber reden wollen. Und ich glaube, dass dieses Spieldesign, den Leuten geskriptete Charaktere zu geben, die sie selber ausgestalten können und in dieser Welt dazu beigetragen hat, dass alle zur Reflexion kommen wollten, weil sie einen sehr hohen Redebedarf hatten, weil sie etwas gespielt hatten, was sie so noch nicht kannten oder nur wenige kannten, sehr neu war und was wirklich auch noch mal einen Perspektivwechsel ermöglicht hat.
Ich sehe das ähnlich. Also ich glaube, dass irgendwie die Idee aus einem oft sehr strategischen Live-Rollenspiel wirklich ein Rollenspiel zu machen, also mit allen Dimensionen, ist eine sehr gute Designentscheidung gewesen. Oft ist es so, dass man aus einer Heldenperspektive agiert, dass man sagt, hallo, wir kommen hierher, na klar, wir haben ein Schwert, wir haben Zauberer, wir haben alles, was man braucht, wir können das Problem lösen. Und aber selten ist so, oh, wir sind hilfesuchend, wir kommen in ein System, was wir nicht verstehen, wir sind mit gesellschaftlichen Entscheidungen konfrontiert, wir sind mit Familienentscheidungen konfrontiert, wir sind mit Trauer konfrontiert, wir sind auch mit einer Form von Religionsausübung konfrontiert, die wir nicht kennen. Und das ist, glaube ich, eine gute Ausgangssituation, um diese ursprünglichen Ansatz von, hey, wir sind die Helden, wir kommen schon klar, nochmal so komplett ad absurdum zu führen und gleichzeitig aber auch nochmal eine große Stärke irgendwie für die Gesamtheit des Spiels, weil auf einmal geht es nicht mehr nur darum zu sagen, so, wen kann ich plattkloppen oder irgendwie, wie kann ich möglichst laut sprechen oder wie kann ich gut hier im Schulterschluss irgendwie gemeinsam irgendwas machen, sondern auch so, wo sind meine persönlichen Empfindsamkeiten, so was, worauf möchte ich mich auch einlassen innerhalb des Spiels, so wo möchte ich mich berühren lassen und wie weit möchte ich mich vorantasten, auch in diese Felder und inwieweit auch nicht. So, und irgendwie, weil das so ungewöhnlich ist, glaube ich, gab es dann auch den Wunsch zu sagen, so, habe ich das richtig gemacht? So, obwohl es natürlich ja kein richtig oder falsches Live-Rollenspiel gibt, aber trotzdem so ein bisschen zu sagen, so, oh, das war ganz unerwartet für mich, wie ging es denn euch damit eigentlich so? Und das finde ich eine spannende Sache, so, also gerade, weil es zwar so sehr wenig Action gab, so im klassischen Spielsetting, aber dafür ganz viel emotionale Herausforderung.
Ja, ihr habt viele Punkte angesprochen, die ich ganz, die ich auch ganz ähnlich sehe und es auch so empfunden habe. Ich denke auch dadurch, durch zum einen das Game Design, das Setting, in das wir letztendlich die alle Teilnehmenden gebracht haben, aber auch durch den sehr offenen Plotverlauf, den wir angeboten haben. Wir haben ja jetzt dann nicht einen stark geskripteten Plot gehabt, sondern letztendlich haben wir nur zwei, drei Schlüsselmomente in dieses soziale Konstrukt, das wir mit diesem Dorf und diesen Wikingern und diesen Hilfesuchenden halt dann kreiert haben. Nur durch die Situation mit dem Kleinkönig und alles, was daraus erwachsen ist, konnten wir letztendlich dann auch eine Spannung erzeugen oder fast weniger wir als Game Designer, sondern vielmehr letztendlich die Teilnehmenden selbst, die ja dann aufgrund dieser ganzen sozialen Konflikte eine Spannung erlebt haben, die sie ja auch dann wirklich nachhaltig beeindruckt hat. Also es war sehr interessant zu sehen, dass gerade die Jungs, die Wikinger gespielt haben, dass die letztendlich auch danach gesagt haben, hey, dass wir hatten wirklich die ganze Zeit ein Grad an Spannung, wie wir ihn in anderen Spielen so in der Form noch nicht gekannt haben. Und das hat wirklich gut funktioniert und Und dadurch, dass wir halt eben diesen Fokus letztendlich halt auch auf diese Familiengeschichten, auf diese Machtstrukturen innerhalb dieses Dorfes gelenkt haben, weg von so einer großen Heldengeschichte oder so einer Saga oder irgendwie sowas. Damit, das denke ich, war auch ein ganz guter Hebel, um halt eben mit solchen völkischen und rechtsextremen Narrativen, wie sie ja in diesen Wikinger-Thematiken gerne transportiert werden, damit auch mal zu brechen und zu sagen, okay, man kann sich auch mit so einer Vergangenheit auseinandersetzen auf einem anderen Wege, und das macht, und es existiert trotzdem Spannung und wir können trotzdem was erleben dort, ne? Also genau, ich glaube, das ist so aus meiner Perspektive nochmal ein ganz entscheidender Punkt, den Strandhöck halt dann irgendwie aufgegriffen hat. Wir sind schon ganz schön weit fortgeschritten. Wir haben, Biene, ja?
Ich wollte vielleicht ganz kurz nochmal die Geschichte zusammenfassen, worum es ging, damit man das ein bisschen nachvollziehen kann. Also, wie schon erwähnt, kamen die Spielenden, die Wikinger spielen, sind gestrandet, ihr Schiff wurde geplündert und ist kaputt gegangen, und sie wussten gar nicht, wo genau sie waren, aber irgendwo vor einer kleinen irischen Insel sind sie dann an den Strand gespült worden und kamen mit nichts in ein sehr kleines Dorf. Wurden dann erstmal festgesetzt und von den Dorfbewohnern und mussten herausfinden, wie sie wieder von dieser Insel wegkommen. Das war eigentlich das Ziel. So, wie können sie ihr Schiff reparieren, wie können sie überleben und wie können sie wieder von dieser Insel wegkommen. Das war das Ziel der Wikinger, und dafür mussten sie halt in dieses Dorfleben eintauchen. Und in diesem kleinen Dorf war es jetzt so, dass es gerade eine Festlichkeit gab und es sehr viele Konflikte innerhalb dieses Dorfes gab. Und am nächsten Tag ist der Vorsteher des Dorfes, der Dorfälteste, vergiftet worden, beziehungsweise es war ein Gift, und es gab dann diesen kleinen Krimi, wer war es, wer war es nicht, wer wird denn der neue Dorfvorsteher, darf das auch eine Frau sein, darf das keine Frau sein, und über diese Geschichte haben wir dann die ganzen Inhalte transportiert, die Wikinger natürlich mitbekommen haben, die aber für sie eher zentral waren, um zu gucken, mit wem können wir uns denn gut stellen und wie können wir bestimmte Teile mitbekommen, um hier wieder wegzubekommen.
Ja, genau, das ist das war ja dann auch, über diese Schiene haben wir dann auch wirklich diese Frage mal aufgemacht, okay, wie kann denn in so einer archaisch anmutenden Gesellschaft dann, also wie wird dort mit Machtverhältnissen umgegangen? Wie reagiert man da drauf, wenn auf einmal eine zentrale Figur, wie jetzt halt eben dieser Vorsteher oder dieser Kleinkönig, halt dann auf einmal der Opfer ein das Opfer eines Attentats wird, ein Machtvakuum hinterlässt, das ja schon von vornherein war diese Position ja auch dann umkämpft halt dann, ne? Und das war auch, und ich glaube, das war so der große, so ein großer, großes Thema dann auch für die Menschen, die im Dorf gespielt haben. Wie gehe ich jetzt überhaupt mit dieser Situation um? Wem kann ich hier überhaupt noch vertrauen und so? Das war wirklich hochgradig spannend. Ja. Ich würde jetzt dann, da wir wirklich schon sehr weit fortgeschritten sind, jetzt nochmal zum Abschluss gern nochmal die Frage an euch stellen. Denkt ihr, ein Format wie Strandhöck von seinem Game Design her, ist das ein Format, welches dann auch zukünftig mit Jugendlichen in Jugendzentren gespielt werden kann? Finden wir da vielleicht vom Format her den Anknüpfungspunkt, den wir brauchen, um eben mit rechtsaffinen Jugendlichen zu arbeiten und ihnen dadurch auch eine andere Perspektive aufzuzeigen?
Also ich glaube, jein. ich sehe eine gute Möglichkeit erstmal darin, Jugendliche für das Thema LARP zu begeistern. Weil LARP hat erstmal einmal natürlich diese Spieldimension, dass man sagt, okay, ich muss nicht ich selber sein, ich kann erstmal was anderes ausprobieren, ich kann jemand anders sein, ich kann mich da erstmal rein tun, ich kann auch erstmal ein bisschen mitlaufen. Da sind viele Leute, die machen Dinge, ich kann mir das angucken. Manche reden auch so ein bisschen komisch, aber das muss man ja nicht unbedingt machen. So, das erste Spiel ist erstmal offen. Und das Spiel ist erstmal frei, Sachen zu tun. Und man kann sich erstmal reinstürzen und es ist erstmal spannend, das zu machen. So, das heißt, ich finde es als Methode für die Jugendarbeit fantastisch. So, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass das Spiel in seiner Vorbereitung nochmal sehr viel weitere Fähigkeiten und Fertigkeiten und vor allem Leute braucht. So, ich kann nicht einfach hergehen und sagen, so, ich mache jetzt alleine mal ein Lab. Also kann ich schon machen, aber das ist halt Wahnsinn, so in der Dimension. Das heißt, man braucht immer ein Team von, weiß ich nicht, 5, 6 Leuten, die das mitmachen, die sich um Kostüme kümmern, die sich um die Location kümmern, die sich um Essen kümmern, die sich um Logistik kümmern, die, weiß ich nicht, mit Leuten, die mitspielen, schreiben, die Anmeldeverwaltungen machen, die Webseiten machen, die Schriften herstellen, die sich mit Astrologie beschäftigen, was auch immer, 1000 Dinge. Und dieses Kernteam ist immer gut, das zu bereichern, um Leute, die Sachen herstellen, die aushelfen, die an Vorbereitungsworkshops dabei sind. Und das ist das Coole an Lab. Und das finde ich eigentlich noch stärker als die inhaltliche Aushandlung und das Spielen eines nicht eindimensionalen Plots, sondern von einer Geschichte, die eine Lebendigkeit gibt und die eine Ganzheitlichkeit auch in der Emotionalität gibt, finde ich gleichzeitig diesen Ansatz zu sagen, wir brauchen viele Leute, die mithelfen und das ist eine gute Möglichkeit, Leute, junge Menschen zusammenzubringen, die völlig unterschiedliche Meinungen haben. Und tatsächlich muss ich sagen, ich hatte ein großes Vertrauen darin, dass wenn wir Orte schaffen, wo junge Menschen zusammenkommen, die auch unterschiedlichen Backgrounds kommen, dass sie sich miteinander austauschen. Und ich hatte ein großes Vertrauen daran, dass es funktioniert. Aber ich war wirklich überrascht zu sehen, wie tief zum Teil auch Gespräche waren zwischen Leuten abends nach dem Spiel am Lagerfeuer, die wirklich sehr existenzialistische und existenzielle Dinge irgendwie besprochen haben, wo es wirklich um sehr persönliche Gefühle zum Teil auch ging. Und ich erlebe das sonst selten in der Jugendarbeit. Also ich glaube, da irgendwie diese Welt aufzumachen und gleichzeitig einen Bedarf zu haben, mit vielen Leuten zusammen anzupacken, das ist, glaube ich, ein guter Schlüssel, um da Zugänge zu haben, wie auch Menschen zusammenkommen, die sie sonst vielleicht weniger treffen und austauschen.
Genau, um den Ausblick zu geben, also wir haben eine Lab-Reihe aufgemacht, Britannia, in der wir genau das nämlich jetzt tun. Also es gibt eine kleine Gruppe von Jugendlichen, die das Spiel vorbereitet und es gibt Jugendliche, die erstmal noch gar keine Erfahrung haben mit Lab, aber die aus einem Jugendzentrum dazustoßen, mit denen machen wir extra Vorbereitungsworkshops. Und hinterher bringen wir alle Jugendgruppen auf diesem Spielformat zusammen. Ich glaube, ein bisschen, was Dennis sagt, ich glaube, wir werden niemanden mit diesen Spielen, der eine gefestigte, rechtsorientierte Ideologie hat, überzeugen. Was wir aber tun können und was die bisherigen Spiele und bisherigen Formate gezeigt haben, was relativ gut funktioniert, ist, wenn wir mit Menschen arbeiten, die kein gefestigtes Weltbild haben, sondern die unsicher sind, die noch auf der Suche sind und da Impulse zu setzen und nicht zu sagen, ja, was du denkst, ist falsch, sondern unsere Meinung und unsere und den Hintergründe zu erläutern und zu sagen, das ist unser Standpunkt. Wir akzeptieren dich aber, wenn du das anders siehst. Und es ganz viele Jugendliche gibt, die das auch sagen und die zusammenzubringen. Ich glaube, das ist ein großes Potenzial, Menschen davon zu überzeugen, auch nochmal ihre eigenen Gedanken zu hinterfragen. Nämlich, indem man eine Bandbreite von Meinungen und Haltungen abbildet und diese zusammenbringt.
Das war fast ein schönes Schlusswort und ich denke auch die weiteren Spiele dann jetzt mit den Jugendlichen, die jetzt aus dem Projekt, nochmal neu erwachsen sind, die Britannia-Reihe. Ich denke auch da wird es sicherlich viel zu berichten geben dann am Ende. Und ja, ich glaube, wir haben jetzt viel gesprochen und würde jetzt fast sagen, dass wir langsam zum Ende kommen. Und dann bleibt mir jetzt eigentlich erstmal nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr euch heute Abend Zeit genommen habt, nochmal über das Projekt zu sprechen. Und wir werden natürlich alle Informationen, die wir jetzt auch so hier besprochen haben, die Links zu den Webseiten, zu den Projekten und so weiter in den Shownotes veröffentlichen, so dass ihr euch auch dann im Nachgang nach diesem Podcast nochmal ein Bild über die Arbeit der Waldritter und insbesondere über das Projekt Aktiv gegen Rechts machen könnt. Dann verabschiede ich mich hier an dieser Stelle auch und dann sehen wir uns bei der nächsten oder hören uns vielmehr in der nächsten Folge von Contemporary Past. Bis dann, macht's gut. Tschüss.